Wir danken Gott für solche Gnadengaben. Der Howard, ich darf es gar nicht sagen, der wird 72. Aber der hat eine Stimme.
Der Norbert übrigens auch.
Ja, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ja, ist wunderbar. Auch Deborah, vielen Dank. Auch die Posaunen, die Bläser. Extra von Sylt gekommen, von der schönen Insel Sylt. Herzlichen Dank. Schön. Ja, ich bete noch mal ganz kurz. Liebevoller Vater, bitte öffne uns um Jesu willen die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, danke Freddy, du bist auch unvergleichlich. Auch, dass du die Schriftlesung schon vorgenommen hast. Ich gehe nochmal ein auf Römer Kapitel 11, Vers 36. Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Sollte ihm etwas unmöglich sein, sollte er die Kontrolle verlieren, da reißen doch aufgebrachte Leute in einem fahrenden Zug einem jungen Mann die Bibel aus der Hand und werfen sie aus dem offenen Fenster. Eine Zeit später findet diese Bibel ein Bahnbeamter, nimmt sie mit nach Hause, liest sie und kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ist ein Zeugnis von den Gideons. Ein Satz, glaube ich, dürfen wir uns ganz besonders merken, wenn wir mit beiden Beinen in dieser Welt stehen. Geschichte ist kein Zufall, sondern Gottes Heilsgeschichte mit Ziel. Ich wiederhole das. Geschichte ist kein Zufall, sondern Gottes Heilsgeschichte mit Ziel. Das hat gestern Abend schon wunderbar der Samuel Rindlisbacher erklärt. Er hat gesagt, Golgatha war Gottes Stunde. Ja, natürlich, Jesus hat auch gesagt, das ist eure Stunde, das ist die Stunde der Finsternis. Ja, und doch, Gott hat es so gewendet, dass es seine Stunde wurde zum Heil für die ganze Welt. Und der große Verkündiger seiner Zeit, Spurgeon, hat einmal über diese Thematik geschrieben: Welcher Aufruhr und welche Rebellion auch immer unter den Wolken herrschen mag, der ewige König sitzt über allem in höchster Gelassenheit. Ihm entgeht ja nichts, auch nichts, was dein Leben betrifft. Ich habe drei Punkte, über die ich sprechen möchte, drei Hauptpunkte. Der erste ist die Rundumgeschichte um das Kreuz Jesu, also was ist alles passiert in der Zeit vorher, unmittelbar danach und so weiter und so fort. Dann der zweite Punkt, die Zentralgeschichte des Kreuzes Jesu, also was in diesem Moment passierte, als Jesus für uns ans Kreuz ging, und dann die Folgegeschichte des Kreuzes. Was ist alles daraus entstanden? Was Gott aus diesem Es ist vollbracht gemacht hat, sprengt alle Dimensionen. Unvergleichlich. Und darum beginnen wir mit der Rundumgeschichte des Kreuzes. Und wir beginnen mal ganz, ganz früh hier in Malachi, Kapitel 3, Vers 1. Das ist 400 Jahre vor Christus. Und dort schreibt der letzte Prophet des Alten Testamentes, übrigens Malachi, ich wiederhole, 400 Jahre vor Christus. Und er schreibt: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Heerscharen. Also dieses Buch Malachi ist sozusagen die Brücke hin zum Neuen Testament. Es ist das letzte Buch des Alten Testamentes und bildet die Brücke zum Matthäusevangelium, denn da ist dieser Bote Johannes der Täufer aufgetreten und hat den Weg des Herrn Jesus Christus vorbereitet. Und das ist übrigens sehr interessant auch zu sehen. Es werden ja drei Dinge hier gesagt. Das erste, was gesagt wird: Ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereitet. Das ist ein göttlicher Ausspruch unseres Herrn Jesus Christus vor der Zeit, könnte man sagen. Vor der Zeit, in der er hier in diese Welt kam. Jesus ist ja auch wahrer Gott und da konnte er in dieser Ich-Form reden. Ich sende meinen Boten vor mir her. Und so trat ja Johannes dann auch auf und hat dem Herrn den Weg bereitet. Und dann das nächste, was gesagt wird: Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. Ach, der Herr Jesus war ja schon als 12-Jähriger mal im Tempel gewesen und dann später Tempelreinigung, ganz am Anfang seines Auftretens, ganz am Anfang seines Dienstes. Sein Weg wurde bereitet durch Johannes. Und da lesen wir schon im Johannesevangelium Kapitel 2 über die Tempelreinigung, die der Herr Jesus vollzogen hat in Jerusalem. Und dann das Dritte, was hier gesagt wird: Der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Das ist ein messianischer Titel übrigens. Der Engel des Bundes, den ihr begehrt, ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der uns den neuen Bund gebracht hat. Auch das hat uns Samuel Rindlisbacher sehr gut erklärt gestern Abend, indem er betont hat, auch beim Abendmahl: Jesus hat etwas Neues, etwas vollkommen Neues gebracht, nämlich den neuen Bund. Also wunderbar. Ja, und jetzt versetzen wir uns: herrliche Aussage, tolle Prophezeiung, das Volk liest das Volk hört das wird im Volk verkündigt, das ist so mit die letzte Botschaft des Alten Testamentes, bevor der Herr Jesus dann in Realität kommt, und wir versetzen uns in die Lage der Israeliten damals. Die haben gedacht: wow, wie wir heute, ja? Amen, Maranatha, komm, Herr Jesus. Nicht komm wieder, aber komm, errette uns, befreie uns. Damals in dieser Zeit, 400 vor Christus, beherrschten die Perser Israel. Israel war nicht selbstständig. Die Perser hatten die Regierungsmacht weltweit. Und da haben die Israeliten, die haben sich gefreut aufgrund der Verheißung: unser Herr wird kommen, der Erlöser wird kommen, der Befreier wird kommen, der uns auch von der Fremdherrschaft befreien wird. Und sie haben sich danach gesehnt, sie standen in Erwartung. Das lesen wir ja sogar noch im Matthäus- oder im Lukas-Evangelium, gerade auch in den ersten Kapiteln. Ja, wann wird er kommen? Bestimmt bald. Wenn der Malachi das gesagt hat, bestimmt bald, komm, warten etwas. Uiuiuiuiui, 10 Jahre sind vorbei. Nichts passiert. 30 Jahre sind vorbei, nichts passiert. 50 Jahre sind vorbei, nichts passiert. 100 Jahre. 300 Jahre. 400 Jahre. Ja, da stimmt doch was nicht. Er kann uns doch nicht etwas versprechen, was er nicht erfüllt. Oder haben wir ihn falsch verstanden? Oder was stimmt da sonst nicht? Haben wir uns geirrt? Wo bleibt er denn? Und dann im Gegenteil, innerhalb dieser 400 Jahre ist so viel passiert, was im totalen Gegensatz zu dieser Verheißung steht. Was ist denn da los? Herr, wo bleibst du denn? Du hast es uns doch versprochen. Eine ähnliche Situation, wie wir heute haben, ja? 2000 Jahre warten wir schon. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass in dieser Zeit eine ganz klasse, große, weltweite milliardenfache Gemeinde Jesu entstanden ist, die Gott einmal in Ewigkeit loben wird für das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Aber gut, wir gehen mal zurück. Was ist in diesen 400 Jahren passiert? Ach, da ist so viel passiert. So viel im Gegensatz zu dieser wunderbaren Verheißung. Also da waren fremde Völker, da waren es noch die Perser, nachher kamen die Griechen. Und dann kamen die Römer. Ja, es passierte genau das Gegenteil eigentlich von dem, was hier steht oder was sie erhofft haben, sagen wir mal, ja? Was sie erwartet haben. Ja, wir warten doch auf unseren König, den Messias. Der soll doch kommen, der soll uns befreien, der soll doch bei uns regieren, der soll seinen Thron David aufsetzen. Es muss doch jetzt passieren, Maleachi hat doch darüber geredet, die anderen Propheten. Ja, wer ist denn jetzt unser König? Ein Edomiter namens Herodes. Ein Kaiser Augustus aus Rom. Ein Pontius Pilatus, eingesetzt von den Römern in Jerusalem. Das sind unsere Könige. Wo ist die Verheißung? Hat Gott etwa, bitte, hat Gott die Kontrolle verloren? Was ist denn da los? Und wir haben kein Reden Gottes mehr. Wir haben keine Prophetie mehr. Wo ist denn Gott? Hat er das Heft nicht mehr in der Hand? Wo bleiben seine Versprechungen? Gott handelt im Verborgenen. Wir leben unser Leben vorwärts, aber erkennen können wir es oft nur erst im Rückblick. Und wie hat Gott gehandelt in diesen 400 Jahren? Hat er die Kontrolle verloren? Ha! In dieser Zeit, die Perser regierten, wurden abgelöst von den Griechen. Da wurde Griechisch Weltsprache. Man könnte sagen, jetzt mit unseren Worten heute, ganz Europa sprach Griechisch. Da wurde das gesamte Alte Testament in griechische Sprache übersetzt, in die sogenannten Septuaginta. Überall konnte man die Verheißungen lesen, das Alte Testament lesen, überall. Es gab in fast allen ausländischen Städten, auch außerhalb Israels, gab es jüdische Synagogen. Die Römer kamen an die Macht, ich glaube ungefähr 65 vor Christus, in Israel. Und dann richteten sie auf den sogenannten Pax Romana. Eine Friedenszeit, also nicht Friedenszeit in dem Sinne, dass es überhaupt keinen Frieden mehr gegeben hätte, keine Kriege mehr gegeben hätte, die gab es wohl noch. Es gab Aufbegehren, Aufstände, die niedergeschlagen wurden. Denken wir an 70 nach Christus, war ein fürchterlicher Krieg in Israel, den schlimmsten, den es je gab dort. Darum ging es nicht, aber es war doch eine relative Zeit für dieses große Reich, eine relative Zeit des Friedens. Es gab Stabilität, es gab Ordnung im Römischen Reich. Die hatten eine Straße, einen Straßenzug, Verkehrsstraßenzug von sage und schreibe 80.000 Kilometer. Also die hatten Autobahnen für ihre Gespanne. Die haben gesagt, die Post damals im Römischen Reich lief besser und schneller als bei uns in Deutschland heute. Ja, da sind die Züge noch gefahren, die kamen noch richtig an. Ja. Unheimlich, ja, das war gewaltig damals. Es gab einen riesigen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab diesen Pax Romana, der dauerte etwa 200 Jahre von 27 vor Christus. Merken Sie sich mal die Zahl. 27 vor Christus, bis 180 nach Christus. Hat Gott die Kontrolle verloren? Das ist genau die Zeit, die es gebraucht hat, damit Jesus in die Welt kommen konnte. Dass er geboren werden konnte, dass er das Werk am Kreuz von Golgatha vollbringen konnte und dass das Evangelium verbreitet werden konnte. Straßennetz von 80.000 Kilometer, griechische Sprache, Pax Romana. Warst du römischer Bürger, hattest du freie Handelszonen. Klasse. Du kamst an die Grenze wie heute. Ja, kommst an die Grenze, ich Römer. Wie schön. So ging das. Ideale Bedingungen zur Verbreitung des Evangeliums. Und darum sagt uns die Bibel auch hier, 1. Timotheus 2,6, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Diese 400 Jahre waren im Plan Gottes, standen unter seiner Kontrolle. Und die hat Gott gebraucht. Die Menschen haben gemacht, was sie wollten. Die Römer haben gemacht, was sie wollten. Die Griechen haben gemacht, was sie wollten. Die Perser haben gemacht, was sie wollten. Da waren Intrigen, da ging es ihnen nur ums Geld. Da wurden Leute versklavt, beherrscht. Und Gott gebraucht sie alle wie Schachfiguren für seinen Plan. Hoffnung für alle haben wir ja auch noch stehen. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle Menschen gegeben, dass die Botschaft, die Gott zur richtigen Zeit bekannt gemacht hat. Gottes Heilsplan entfaltet sich geschichtlich. Die wohl bekannteste Stelle hier aus Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, ja, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. 400 Jahre ging ins Land. Batsch! Da reagiert er. Gott hat alles unter Kontrolle. So, zwischendurch, damit Sie mir nicht einschlafen. Was ist denn das jetzt? Ja, das ist sowas Medizinisches. Alexander Fleming bemerkte im Jahr 1928 zufällig, dass eine verschimmelte Petrischale, das ist eine verschimmelte Petrischale Bakterien tötete. Hat er zufällig entdeckt. Das war eigentlich ein Laborfehler, das darf gar nicht vorkommen. Eine verschimmelte Petrischale im Krankenhaus. Und dadurch wurde das erste Antibiotikum entdeckt, das in der Folgezeit Millionen Menschen das Leben rettete. Medizin gibt Gott auch. Er gibt die Erkenntnis. Er lässt es uns zufallen. Ja? Er schafft Wissen. Wissenschaft. Ja? Er schafft Wissen. Er hat alles unter Kontrolle. Okay? Wieder wach? Aber es geht weiter. Es geht weiter in unserer Geschichte. Der Herr Jesus Christus ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Er ist nach 3 Tagen auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren. Später erwählt er sich dann genau in dieser Zeit. Ich habe es jetzt versucht, gut ausführlich zu erklären. Pax Romana, 80.000 Kilometer Straße im Römischen Reich, freie Grenzen, Handelszonen, alles perfekt. Griechische Weltsprache. Da beruft er sich einen Mann namens Saulus aus Tarsus, geboren. Er war also Römer, römischer Staatsbürger. Er war aber auch Benjaminit, ein echter Jude. Und er hat in Jerusalem gelebt. Da ist er groß geworden und da hat er auch studiert unter dem Professor Gamaliel. Ja, und darum hat er den anderen Namen auch noch gehabt, Paulus. Und den erwählt sich Gott jetzt, um mitten in diesem römischen Reich, in diesem riesigen römischen Reich, das Evangelium zu verkündigen. Und tatsächlich, der Mann schafft das. Also nicht er. Gott schafft es durch ihn. Der hat fast, ja, man kann sogar sagen, das ganze Römische Reich erreicht. Ach, ich sehe sie noch da, die 11 Jünger auf dem Berg. Ne, ich war ja nicht dabei, aber geistlich, ne? Geistlich. Ich sehe, wie sie da stehen und Jesus sagt, ja, geht hin, ne? Petrus, den Herrn Jesus verleumdet, die anderen sind weggelaufen, ja, vorher und so. Und Jesus sagt, geht hin, meine Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht. Das Evangelium wird verkündigt werden in der ganzen Welt. Pah, mit den Jungs. Und dann noch mit einem Verfolger, der die Gemeinde hasst, wie die Pest der Menschen hilft, umzubringen. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, hinzugehen zu den Nationen und zu allen Königen. Und heute? Gibt es eine Nation, die das Evangelium noch nicht hat? Hat Gott die Kontrolle? Aber ich sag mal, im Höhepunkt seiner Karriere, also geistlichen Karriere, er hat ja viel gelitten, viel Not gehabt, der Apostel Paulus. Aber das Schlimmste war dann so, ich nenne es mal so, Sie verstehen mich, der Höhepunkt seiner Karriere, er hat unheimlich viel erreicht, er hat viele Gemeinden gegründet, er hat schon etliche Briefe geschrieben und so. Und auf einmal wird er gefangen genommen, in Jerusalem wird er gefangen genommen, wird er nach Caesarea gebracht, dann wird er 2 Jahre ins Gefängnis nach Caesarea gebracht und schlussendlich wird er dann nach Rom transportiert und in Rom soll er 2 Jahre im Gefängnis verbringen. Und da hätte doch dieser Mann sagen können, oh Mann, ey Gott. Was soll das denn jetzt? Jetzt war ich so flott unterwegs. Es sind so viele Gemeinden entstanden. Und jetzt hocke ich hier im Loch. Kann ich doch keine Gemeinde mehr gründen? Kann ich doch keine Leute mehr erreichen, richtig? Bitte, bitte. Weißt du, von dem Mann kann man unheimlich viel lernen. Also ich sage Ihnen, da habe ich an meine Brust geschlagen. Kein Jammern. Er hat Gott nie in Frage gestellt. Warum muss ich da jetzt durch? Das Gegenteil hat er gemacht. Du, da kannst auch du, glaube ich, viel von lernen, oder? Und ich? Herr, warum jetzt? Ich bete doch schon so lange. Warum machst du nicht? Und warum hast du nicht? Und kannst du nicht? Oder was ist? Willst du nicht? 3-mal habe ich zu Gott gefleht. Da hat er mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Ja, mache ich. Seitdem lasse ich mir an seiner Gnade genügen, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Ja, der Mann ist ein Vorbild, was der durchgemacht hat. Gott nie in Frage gestellt. Und wir stellen Gott in Frage für jeden. Das wissen nur, ja. Der Mann sagt im Gefängnis, nicht, Herr, warum muss ich jetzt hier sitzen? So eingeengt. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Das sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ich kann ja nicht mehr reisen, kann ja keinen mehr erreichen. Mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, so dass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium, und allen anderen, im ganzen Prätorium, das waren die Soldaten. Und allen anderen, das waren Leute vom Kaiserhof oder so. Das ist doch interessant. Der sieht sich nicht als Gefangener Roms. Ich in meinen Fesseln von Nero. Er sagt, meine Fesseln in Christus, das hat er mir auferlegt. Können wir das auch? Und dann zufrieden sein und dankbar sein? Er hat mir das auferlegt. Das ist ein Platz für mich. Und dann sagt er, nee, das Evangelium ist nicht gehindert. Er sagt im Gegenteil, das dient der Förderung des Evangeliums. Bah! So was Positives. Das Evangelium ist nicht gebunden und dann ist er ja noch wahrscheinlich, davon geht man aus, er ist 2 Jahre lang an einem römischen Soldaten gefesselt, mit einer dünnen Kette gebunden. 2 Jahre lang. Stellt euch das mal vor. Aber jetzt war das ja so, das war ja nicht der Paulus, der an dem römischen Soldaten gebunden war, sondern der Soldat an Paulus. Ja, ich hätte fast gesagt, der arme Kerl, aber nein, Halleluja, gelobt sei Gott. Ja, der musste ja überall hin, wo Paulus hinging. Ne? Und wenn Paulus seine Briefe schrieb, dann war der dabei. Ne? Ja, das kann ich mir so vorstellen. Oder wenn der Besuch kriegt, der hat ja Besuch gekriegt, auch von gläubigen Freunden, dann haben die sich unterhalten über Jesus Christus und so. Ne? Da haben die alles mitgekriegt. Oder auch vielleicht dann im Privaten. Der römische Soldat war schon ein bisschen müde und da hat der Paulus gesagt, du lauf jetzt nicht weg. Ging ja nicht. Ich will dir mal was sagen. Ja, und hat er ihm von Jesus erzählt. Und wisst ihr was? Ganz viele römische Soldaten haben sich bekehrt. Im römischen Präterium. Ich hörte dieser Tage unser Beit Shalom. Unser Beit Shalom, da ist ja der Bunker und diese Kriegsalarm immer wieder. Und dann haben die Platz für 100 Leute. Ja, und dann sind die Türen auch offen für Straßenpassanten. Die können dann ins Beit Shalom kommen, unten in den Bunker. Oder Leute aus dem Bus, die aus dem Bus aussteigen. Und dann sitzen die da alle mit 100 Leuten, sag ich jetzt mal, im Bunker. Und dann stimmen die da geistliche Lieder an. Und die können ja nicht weg. Die müssen das ja anhören. Ja, oder der Jonathan, der hat uns das jetzt schön vorgelesen. Ich weiß nicht, Menu Kalischer, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, ist ein messianischer Jude. In Jerusalem hat er eine Gemeinde und die müssen auch regelmäßig in den Bunker. Und hören Sie mal, was der schreibt. Der schreibt, mittlerweile wissen wir, wie jeder seinen Schlafanzug trägt. Die Zusammensetzung der Menschen in unserem Schutzraum klingt fast wie der Anfang eines Witzes. Ein säkulares jüdisches Paar, ein religiöses jüdisches Paar, ein arabisch-katholische Familie, ein unverheiratetes New Age Paar und eine wiedergeborene Familie namens Kalischer. Wie verbringen wir also diese 10, 15 Minuten im Schutzraum? Mittlerweile haben alle unsere Nachbarn von Gottes festgesetzten Zeiten gehört. Von Jesus am Pessachfest, von Schlüsselstellen über Jesus in den hebräischen Schriften und sogar von einigen Diskussionen über Endzeitereignisse. Es ist für sie kein Geheimnis, dass wir an Jesus glauben, aber jetzt, da wir mindestens 10 Minuten lang gemeinsam in einem Schutzraum eingesperrt sind, ist Zuhören fast unvermeidlich. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir haben wirklich ein gutes Verhältnis zu Ihnen. Tatsächlich haben der New Age-Nachbar und ich bereits geplant, uns zum Frühstück zu treffen, um mehr über Jesus zu sprechen. Wir beten weiterhin für Ihre Erlösung. Ist das nicht klasse? Und ich denke so ähnlich, Gott gebraucht das doch alles. Er gebraucht das doch alle. Und so ähnlich ist das den römischen Soldaten gegangen. Und Paulus sagt ja dann auch an anderer Stelle, da sagt er, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ich bin gebunden, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Also wenn der Apostel Paulus, übrigens, das ist jetzt eine Rechenaufgabe, wenn der Apostel Paulus da an einem römischen Soldaten gebunden war und der sich, sagen wir mal, jetzt bekehrt hat und andere sich bekehrt haben, das sagt man, das sagen ja Experten, die gehen davon aus. Ja, und man sagt sogar, es gibt Stimmen, die sagen, durch diese bekehrten Soldaten ist das Evangelium bis nach Britannien gekommen. Die wurden ja versetzt in andere Garnisonstädten und so weiter und so fort. Und da brachten die dann das Evangelium mit, weil die sich bekehrt haben. Ja, kannst du denken, ich bin nur eingesperrt, ich kann keine Gemeinden mehr gründen. Das Evangelium lief weiter durch Leute, die an Paulus gebunden waren. Einmal im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 22, da sendet Paulus ja sogar Grüße aus des Kaisers Haus. Also offensichtlich waren im unmittelbaren Umfeld vom Kaiser Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Gott hat die Kontrolle. Also, wenn der Apostel Paulus jetzt an einen Soldaten angebunden war, man sagt, das war damals eine Schicht von 4 Stunden, dann wechselten die Soldaten ab, dann waren das 6 Soldaten am Tag. Sechs Soldaten am Tag mal 2 Jahre ergibt über 4.000 Wachschichten. Ja, keine Angst. Ich sage jetzt nicht, dass sie 4.000 Soldaten bekehrt haben oder dass da 4.000 verschiedene Soldaten gewesen wären. Natürlich nicht, aber Hunderte könnten es gewesen sein. Oder Hunderte. Denn die haben sich ja nicht nur abgewechselt 2 Jahre, die wurden ja auch abgezogen. Da kamen neue da wieder hin und so. Ja, Sie verstehen mich, ne? Und so wurden viele erreicht. Hunderte von Soldaten. Ich sagte, wir leben unser Leben vorwärts. Begreifen können wir es oft erst rückwärts. Wie ordnest du die Situation deines Lebens ein? Im Jammertal? Warum jetzt? Das muss doch nicht sein. So kann ich ja gar nichts mehr machen. Ich werde nicht erhört. Wo bleibt er denn? Wieso passiert da nichts? Oder wie Paulus: Herr, ich danke dir für den Platz, wo ich jetzt bin, für die Situation, die ich jetzt durchlebe. Und ich will sie mit dir durchleben. Denken wir mal an Philippus. Kommt mir in den Sinn, ja, der Philippus, der Evangelist Philippus in der Apostelgeschichte. Ja, Apostelgeschichte 8 kommt er nach Samaria. Tolle Stadt, große Stadt, verkündigt das Evangelium, bricht eine Erweckung auf. Leute lassen sich taufen, sind begeistert von Jesus. Ja, da bricht richtig was auf. Da muss Johannes und Petrus dahin und die noch segnen und so. Die empfangen den Heiligen Geist. Klasse Arbeit. Zeichen und Wunder passieren in Samaria durch den Apostel oder beziehungsweise durch den Boten Philippus, eingesetzt von den Aposteln. Und auf einmal kommt eine Stimme von Gott und sagt: Du, Paulus, das reicht jetzt. Geh mal da auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Der ist öde, das ist eine Wüste. Der ist einsam, eine Übersetzung sagt sogar, der ist unbeobachtet. Da kümmert sich keiner drum. Da gehst du jetzt hin. Und der Philippus: Oh nee, Gott, das kannst du doch nicht machen. Du siehst doch die Arbeit, die ich hier in Samaria habe. Den Aufbruch, was hier für eine Erweckung ist. Die brauchen doch Hilfe, seelsorglich, die müssen noch unterrichtet werden und so weiter und so fort. Keine Diskussion. Kein Infragestellen. Philippus geht. Und es geht um einen Mann, den Gott gesehen hat, den Gott liebt und mit dem Gott etwas vorhat. Vielleicht ein Unbeobachteter, den keiner im Visier hat. Philippus bringt ihm das Evangelium. Das Evangelium kommt nach Äthiopien. Und die Früchte gibt es heute noch. Unglaublich viele Menschen in Äthiopien haben sich bekehrt. Also man sagt im Palatin in Rom, Palatin, das ist einer der 7 Hügel Roms, und da war eine Ausbildungsstätte, eine ehemalige Wachstube, eine moderne, gute Ausbildungsstätte für römische Elitesoldaten und für speziell Bedienstete am Kaiserhof. Die wurden da ausgebildet. Und man hat dort, das war im Jahr 125 nach Christus, da hatte das Römische Reich die weiteste Ausdehnung und da hat man so Wandmalereien oder Wandgekritzel, man sagt eigentlich Graffiti, hat man dort gefunden. Und auf einem Graffiti, da wird ein Gekreuzigter dargestellt und man sagt, das ist wahrscheinlich die erste oder älteste sichtbare Darstellung vom Kreuz. Ja, und zwar wird da in spöttischer Art und Weise ein Mensch, sieht man da am Kreuz hängen und der hat einen Eselskopf, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Und vor diesem Kreuz kniet, also die sagen, das ist ein römischer Soldat in Rüstung, wo die jetzt die Rüstung da gesehen haben, weiß ich auch nicht, aber so sagen die das, da kniet ein römischer Soldat in Rüstung vor diesem Kreuz und betet. Und die wollten den verspotten, die haben gesagt, das ist doch wie ein Esel, hör mal. Ja? Und dann steht daneben eingeritzt oder darunter in lateinischer Sprache: Alexamenos betet seinen Gott an. Spott. Spott. Aber da sehen wir, es gab römische Soldaten, die sich bekehrt hatten und die Jesus Christus anbeteten. Und das fand Beachtung, wenn auch negativ. Und es soll, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber es soll da noch an anderer Stelle stehen, ein Zusatz, den jemand gemacht hat: Alexamenos ist treu. Wissen Sie, was die größte Gefahr war vom Römischen Reich? Nicht die Germanenstämme, die nachher kamen und einfielen. Die Barbaren. Der sittliche Verfall. Auch, spielt auch alles eine Rolle. Die größte Gefahr für das Römische Reich war das Christentum. Und das wussten die. Das haben die geahnt. Und darum haben sie das Christentum dermaßen verfolgt. Und das Christentum hat gesiegt. Wer hat das Römische Reich eingenommen? Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus, verkündigt durch einen Apostel Paulus. Rom wurde christianisiert. Da gibt es den bekannten Geschichtsschreiber Tacitus oder Tacitus, ja, wie sagt man Tacitus, glaube ich, ne? Mit C geschrieben. Wissen Sie, was der geschrieben hat? Ich zitiere. Dass die christliche Religion, die in Judäa entstand, sich über viele Teile der Welt ausbreitete und bis nach Rom selbst vordrang, wo die Anhänger bereits zur Zeit Neros eine riesige Menge bildeten, so sehr, dass ihre Zahl den Neid der Regierung weckte. Die größte Gefahr für das Römische Reich war das Christentum. Also ich sage jetzt Gefahr, von Ihrem Blickwinkel her. Wir sagen natürlich der größte Segen, ja? Gott hat doch, merken Sie es? Gott hat die Kontrolle. Und Geschichte und alle Ereignisse in der Geschichte dienen ihm. Darum heißt es auch in der Bibel, ich meine, hier, da steht es wortwörtlich und es gibt, ich habe noch viele Parallelstellen dazu gefunden. Ja, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Die damalige bekannte Welt wurde mit dem Evangelium erreicht. Das war das Römische Reich. Und dann ging es immer noch weiter. Gucken wir uns die Zentralgeschichte des Kreuzes an. Wir finden die hier im Johannesevangelium. Ich glaube, Samuel hat gestern Abend auch darüber geredet, diesen Vers zitiert. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ja, war das die große Verliererstunde unseres Herrn Jesus Christus? Das haben wir ja gestern gehört, ja? Wie Gott mit seinen Waffen der Liebe den Satan besiegt hat. Aber das Interessante ist, dass alle Ereignisse, und die waren ja nur wirklich durchwegs negativ, die Feindschaft, der Hass, der Komplott, der Neid, der Verrat, die Intrigen, all die Hinterhältigkeiten, Verleumdungen, falsche Zeugen und so weiter, sie dienten alle letztlich dem Heilsziel Gottes. Ich habe mir gedacht, wie sehr muss Gott die Welt lieben? Er ist ja der Gott der Vorsehung. Er weiß das alles, wie man seinen Sohn hasst. Und er bindet das alles in seinen Plan ein und macht daraus das großartige Heil für die ganze Welt. Und dabei denkt er an dich. Ist auch für dich. Pilatus argumentiert ja noch. Was sagt der Mann? Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich freizulassen und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Oh. Ich bin der König in Jerusalem. Und der Herr Jesus Christus antwortet ganz ruhig und gelassen. Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Es treibt mir fast die Tränen in die Augen. Was tut Gott? Und er gebraucht alles, sogar diesen Pontius Pilatus, der war grausam. Ich habe Macht, ich habe Gewalt. Ich kann so oder so machen. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Das zeigt uns die Überlegenheit der Religion oder die Überlegenheit des Christentums über alle Religionen. Wo gibt es eine Religion, die sagen kann, mein Gott hat alles für mich gemacht. Ich muss es nur annehmen. Ich muss nichts tun. Ich muss keine Werke bringen. In jeder Religion müssen Werke gebracht werden. Nur im Christentum nicht. Da sagt Gott, nee, ich habe dort alles übernommen. In meinem Sohn Jesus Christus. Ja, unser Leben gleicht, hier, wir haben da ein Bild gefunden, der Rückseite eines Teppichs, ja, wo wir denken, das ist ja ein Durcheinander und das ist alles so rau und so schroff und so die Fäden kommen da raus und wie sieht das überhaupt aus? Man erkennt ja gar kein Muster und so weiter und so fort. Aber Gott sieht schon das fertige Bild und er hat die Fäden in der Hand und er ist am Knüpfen. Er knüpft auch dein Leben. Auch wenn du alles nicht siehst und als schlecht erkennst und sagst, was kann man denn aus meinem Leben machen? Was ist denn in meinem Leben überhaupt gut? Was ist denn mit meinem Leben förderlich? Oder wie ist die Situation meines Lebens überhaupt? Das Bild meines Lebens, was wird daraus mal werden? Oh, sagt Gott, du bist ja noch nicht zu Hause. Bist ja noch nicht zu Hause, das werde ich dir schon noch zeigen. Dritter Punkt. Die Folgegeschichte. Den Vers dürfen Sie jetzt noch nicht lesen. Darum gehe ich noch mal zurück. Er gehört schon dazu. Aber ich möchte vorher noch ein paar Sätze sagen. Man kann nur staunend anbeten. Gott hat die Kontrolle. Was Gott daraus gemacht hat, dass Israel seinen Messias Jesus Christus verworfen hat. Also das ist unwahrscheinlich. Da sendet Gott seinen Sohn und er bringt ihnen das Evangelium des messianischen Reiches. Sie glauben nicht, sie lehnen ihn ab, sie verwerfen ihn, er wird gekreuzigt, weg. Wir wollen dich nicht. Dann kriegen sie eine neue Chance in der Apostelgeschichte. Und Gott sagt, jetzt sende ich nochmal meine Apostel und die arbeiten auch nochmal an euch. Und sie verkündigen Jesus Christus, den Tod und die Auferstehung. Und wieder wird das Evangelium verworfen. Die Apostelgeschichte Apostel zum Teil getötet, ermordet oder ins Gefängnis gebracht und zum Schluss gesteinigt, der Stephanus. Und Gott könnte sagen, ach, was ist denn los? Klappt ja hinten und vorne nicht. Die wollen ja alle meinen Sohn nicht. Was mache ich denn jetzt? Niemand ahnte, was Gott jetzt tun würde. Zweimal haben sie den Sohn verworfen. Jetzt hätte Gott sagen können, hat nicht geklappt. Messianische Reich kann nicht kommen. Niemand ahnte, was Gott jetzt tun würde. Gott packt in seine Westentasche und hat dort ein Geheimnis. Ein Geheimnis, von dem niemand etwas weiß. Und wissen Sie, was das Grandiose ist? Für dieses Geheimnis braucht er kein bekehrtes Israel. Das hat keiner gewusst. Für das messianische Reich braucht es ein bekehrtes Israel, sonst kann kein Reich kommen. Wenn Israel nicht bekehrt ist, kann es kein messianisches Reich geben, denn die sind ja das Hauptvolk dafür. Darum hat das ja in den Evangelien, ich sage jetzt in Anführungsstriche, ja, nicht geklappt. Und im Anfang der Apostelgeschichte auch nicht, bis Kapitel 7, 8, hat wieder nicht, wieder das Angebot, wieder zum Reich nochmal das Angebot. Bis Kapitel 8 wird das Reich angeboten und sie haben es wieder abgelehnt, wieder nicht geklappt. Und jetzt geht Gott einen Weg. Ich brauche euch gar nicht. Ich brauche kein bekehrtes Israel, um die Welt zu retten. Und da kommen wir jetzt zu einem wunderbaren Wort. Der Herr Jesus sagt, das ist Andeutung. Noch vieles habe ich zu euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Stellt euch das mal vor, dieser Satz. Ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Jesus deutet mit dieser Aussage etwas an, das über sein Erdenleben hinaus erst offenbart wird. Also über Pfingsten, beziehungsweise erst nach Pfingsten offenbart wird. Wenn der Herr ihnen das während seines Erdenlebens offenbart hätte, die wären geplatzt. Die hätten das nicht ertragen. Die hätten das nicht ertragen. Und für dieses Neue beruft Paulus, so ist es nun mal eben, Entschuldigung, beruft Gott, beruft unser Herr Jesus Christus den Apostel Paulus. Und dieser Apostel Paulus schreibt dann später 1. Korinther 2, 7 bis 10, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, es war nicht offenbar, die Verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keiner der Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Das war in Gottes Westentasche, wenn ich das illustrativ so zeigen darf. Es war ein Geheimnis, da hat keiner was von gewusst. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, also nach Pfingsten. Ja, nach Pfingsten. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Jetzt wird fälschlicherweise, meines Erachtens fälschlicherweise, wird jetzt immer gesagt, ja, die Bibel sagt, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben, das ist der Himmel, das ist die Herrlichkeit, das ist die Ewigkeit bei Gott. Auch, natürlich. Aber das ist hier nicht gemeint. Es stimmt zwar, aber das ist hier nicht gemeint. Was meint denn Paulus im Kontext, wenn Sie alles Weitere lesen? Paulus meint die Offenbarungen, die Gott als Geheimnis noch verborgen hatte, die hat noch kein Auge gesehen, ist noch kein Ohr gehört, ist in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat zu unserer Herrlichkeit, für die, die ihn lieben, für dich und für mich. Und das ist uns im Laufe der Zeit dann erst offenbart worden. Und der Paulus geht ja so weit, dass er sagt, also wenn das die Fürsten damals, ich meine, Samuel hat gestern auch in diese Richtung verkündigt, wenn die Fürsten das damals erkannt hätten, ja, also die Pharisäer und Schriftgelehrten und so, die oberen 10.000 da in Israel, die für Jesu Tod verantwortlich waren, und hinter denen standen ja die Fürsten und Gewalten der Finsternis, ja, Satan selber und seine Dämonen, wenn die geahnt hätten, was Gott aus dem Kreuzestod Jesu macht, was Gott machen kann durch ein Volk, das seinen Sohn zweimal verwirft, dann hätten sie ihn nie gekreuzigt. Dann hätten die gesagt, bloß die Finger weg. Bloß die Finger weg. Die Fürsten dachten, na, das Werk ist jetzt zu Ende. Satan dachte, ich habe Israel voll in meiner Hand. Die nehmen das messianische Reich nicht an, die nehmen den Messias nicht an. Und der Apostel Paulus verkündigt nachher, Durch ihr Fall ist uns der Reichtum widerfallen. Was ist das für ein Gott, der alles unter Kontrolle hat? Das sprengt Dimensionen. Darf ich mal einige Dinge, wir kommen gleich zum Schluss, aber darf ich mal einige Dinge nur kurz anreißen, die vor Pfingsten, also während des Erdenlebens Jesu, bekannt waren und welche nach Pfingsten dann hinzugekommen sind als solch großartige Dinge, die noch kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und die noch in keines Menschen Herz gekommen sind. Darf ich Ihnen das stichpunktmäßig? Dass Jesus ans Kreuz ging, damit wir Vergebung erlangen, das wissen wir. Aber erst, und das ist die Grundlage, das ist das Wichtigste, ohne für diese Vergebung kommen wir zu dem anderen ja gar nicht hin. Aber nach Pfingsten ist uns nicht nur geoffenbart worden, ja, du hast Vergebung, weil Christus für dich gekreuzigt worden ist. Nach Pfingsten heißt es, du bist mit Christus gekreuzigt. Vor Gottes Augen. Das war vorher nicht offenbar. Vorher heißt es, Christus für uns, Christus für dich. Christus ist für dich gestorben, an deiner Stelle. Wunderbar, das ist das Fundamentale. Nach Pfingsten heißt es auf einmal, nicht mehr nur Christus für dich, sondern Christus in dir. Und da hast du alles, was Christus ist, mit Erbe und so weiter. Das war auch alles noch nicht bekannt vorher. Das sind nur ein paar Kleinigkeiten, ja? Oder vorher, ging es nicht nur um eine Nicht-Anrechnung von Sünde und Schuld. Das war, durch das Kreuz kriegen wir Vergebung, also die Nicht-Anrechnung von Sünde und Schuld. Aber nach dem Kreuz, Pfingsten, kriegen wir die Anrechnung der Gerechtigkeit Jesu Christi. Du bist vor Gott jemand, wenn du an Jesus Christus glaubst, der nie gesündigt hat. Er ist deine Rechtfertigung. Vorher ging es darum, ja gut, ihr Heiden, hier aus der Schweiz, ja, aus Düsseldorf. Seid froh, wenn ihr die Brotkrumen kriegt, die von den Tischen der Herren fallen. Nach Pfingsten? Brotkrumen? Ein neuer Mensch, ein neuer Leib, bestehend aus Juden und Heiden, wo die Juden keinen Vorzug mehr haben gegenüber den Nationen. Kein Mann, keine Frau, kein Knecht, kein Freier. Alle eins in Christus. Etwas, das es vorher nicht gab. Da spielt also das erlöste Israel als Volk gar keine Rolle mehr. Versteht ihr? Und die Zukunft Israels wird ja noch kommen und das messianische Reich, davon gehen wir aus. Aber jetzt, in der Jetztzeit, ist es anders. Ja, früher ging es, da musst du, wenn du glaubst, du wirst auferstehen, klar, das ist das Wichtige, du wirst mitregieren im messianischen Reich. Schön. Du kriegst ein paar Städte und so. Aber da sage ich mir ja, bei wie vielen Millionen, Milliarden Christen, wie wollen wir uns das denn alles aufteilen? Städte. Nach Pfingsten. Ihr werdet mitregieren. Aber im Himmel. Und vom Himmel aus. In Christus. Auch auf der Erde. Ihr werdet immer sein, wo Christus ist. Aber euer Platz, euer Bürgerrecht ist wo? Auf der Erde? In Wuppertal? Euer Bürgerrecht ist in den Himmel. Zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist der höchste Punkt. Kommen wir vielleicht am Sonntag drauf. Vor Pfingsten. Ja, ihr werdet zu Knechten, zu Jüngern, zu Mägden, zu Dienern. Nach Pfingsten. Aber, lieber Vater, da wird der allmächtige Gott. Ich lese gerade das Alte Testament oder höre es mir beim Velofahren an über Ohrstöpsel. Bin gerade in den Mosebüchern, das ist ja unglaublich, was Gott da für Forderungen stellt. Er sagt, ich hab auch gebetet, ich sage, da komme ich nicht mit. Ich wäre ja der Erste, der gestorben wäre, damals. Ja? Wenn man irgendwas nicht beachtet. Und jetzt neutestamentlich, nach Golgatha, nach Pfingsten, wird Gott dein Vater, du gehörst zu seiner Familie und du hast einen göttlichen Vater. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Und dann noch vieles andere. Also es geht nicht mehr nur um Bekanntes im Alten Testament, in den Evangelien, auch Apostelgeschichte. Da war ja noch vieles bekannt und Bekanntes wurde verkündigt. Aber jetzt wurde, hauptsächlich durch Paulus, wurde dann ganz Neues verkündigt, was vorher noch gar nicht da war. Was noch kein Auge gesehen hat, was noch kein Ohr gehört hat, was noch in keines Menschenherz gekommen ist. Was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Liebst du ihn? Amen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, durch Erkenntnis alles des Guten, das ihr habt in Christus Jesus. Ich habe hier eine andere Übersetzung noch aufgeschrieben, in genauer Erkenntnis alles Guten, dass ihr im Blick auf Christus, was im Hinblick auf Christus in uns ist. Gott will, dass du darin wächst. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und darum, der Zufall will es so. Ja, wer es noch nicht hat, wer es sich nicht leisten kann, kann zu mir kommen, der kriegt eins geschenkt. Ehrlich, dazu stehen wir. Aber wir haben wirklich versucht, ja mit viel Mühe mal ein bisschen herauszukristallisieren, das Evangelium, das Gott Paulus gegeben hat. Das ist ja inspiriertes Wort Gottes, das ist ja von Jesus Christus. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, über diese Schätze, über das andere, in Anführungsstriche, das Neue, das Paulus verkündigt, dann kaufen Sie sich unbedingt dieses Buch. Das Schicksal wollte es so. Heute geschehen Dinge in unserer Welt, die können wir nicht einordnen. Ich meine, der Krieg in Nahost, in den Golfstaaten, Iran, Israel mittendrin, wie sollen die sich noch wehren? Auch Ukraine. Natürlich fürchterlich. Der Streit in unserem eigenen Leben, in unserer Familie, in unserem Bereich, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, das Tohuwabohu, alles geht drunter und drüber. Und wir sagen, wo soll das noch hinführen? Was wird aus mir, was wird aus meinen Kindern, was wird aus meinen Enkelkindern? Gott, hast du denn noch die Kontrolle nach 2000 Jahren? Macht der Trump, was er will? Oder der Putin? Oder der Netanyahu? Oder die Mullahs? Gott gebraucht das alles. Vielleicht stehen wir in einer Endzeitentwicklung, die rasend schnell plötzlich fortschreitet. Vielleicht, weiß ich nicht. Und was dich selber betrifft hier, da sagt dir Gott, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Du bist ja noch nicht angekommen. Du bist ja noch unterwegs. Das ist das Letzte. Damit schließe ich. Er zählt die Sterne und kennt doch deinen Namen. Seine Macht formt Welten und doch hält sie dein Leben. Seine Macht wirkt auch dann, wenn du es nicht siehst. Das, was Jesus vollbracht hat und was Gott daraus gemacht hat, auch für seinen Sohn übrigens, ja? Es gab ja auch Dinge, die Jesus nicht wusste. Er war ja wahrer Mensch, Sohn Gottes. Zeitpunkt seiner Wiederkunft, ja? Das ist so ein Trost für mich, zu wissen, der Herr hat die Kontrolle. Amen. Wir wollen noch miteinander beten, ja. Ja, liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus können wir nur anbeten, wirklich, wirklich, Herr. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was du bereitet hast denen, die dich lieben, für ihre Herrlichkeit. Was hast du gemacht durch 11 Jünger, durch einen ehemaligen Verfolger der Gemeinde? Ach, das Werk deines Sohnes Jesus Christus ist so groß und ich möchte es lernen, doch viel mehr zu vertrauen. Auch ich komme immer wieder an meine Grenzen, Herr, dass ich dann Zweifel und Unsicherheiten mich überwältigen. Hilf uns, hilf mir, durch die Kraft deines Geistes noch viel standfester zu werden, wie ein Paulus, Herr, der dir so vertraut hat in jeder Lebenslage. Amen.